Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Lutz. Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere momentan, wie vorhin schon erwähnt, an der FDH in Gießen. Am Dienstag geht mein 6. Semester los. Das heißt, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich den Bachelor geschafft in Gießen. Und ich bin an die FDH gekommen vor knapp 3 Jahren mit dem Ziel, hoffentlich eines Tages in den pastoralen Dienst eintreten zu dürfen. Dort ist jetzt was dazwischen gekommen, also nicht direkt hier in Deutschland, sondern ich habe vor ungefähr 8 Monaten geheiratet. Meine Frau ist heute Morgen leider verhindert, weil sie Kanadierin ist und dementsprechend durch die kanadische Zeitumstellung, die Zeitverschiebung, viele Termine mitten in der Nacht hat, weshalb sie dann an den Morgen manchmal ein bisschen länger schlafen muss, weil sie bis in die tiefe Nacht manchmal Unisachen zu tun hat. Und dadurch, dass wir geheiratet haben, haben wir den Plan, dass wir ungefähr in 8 Monaten nach Kanada auswandern werden, um dort dann weiter zu studieren, dass sie ihren Abschluss machen kann und dass auch ich dort wahrscheinlich meinen Master noch in Theologie machen werde, um dann dort hoffentlich irgendwann in den pastoralen Dienst eintreten zu dürfen. Ist alles sehr spannend und wir freuen uns sehr darauf. Und trotzdem wollen wir jetzt auch nochmal die letzten 6 Monate hier in Deutschland genießen. Und umso glücklicher bin ich dann auch, dass es hier Gemeinden gibt, wo ich nochmal predigen darf, wo ich nochmal Menschen kennenlernen darf. Und ja, einfach Gottesdienst mit ihnen feiern zu dürfen. Heute Morgen wurde schon gesagt, dass der Titel meiner Predigt die Kraft des Evangeliums heißt. Und wir befinden uns heute im Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 1 bis 17. Und ich habe diese Stelle ausgewählt, weil ich finde, dass sie sehr, sehr gut in unsere momentane Zeit hineinpasst, weil sie uns so viel Kraft geben kann, uns auch so viel Motivation geben kann im Hinblick auf das, was gerade um uns herum geschieht. Gleichzeitig passt sie auch zeitlich sehr, sehr gut in das christliche Jahr, denn wir haben letzte Woche Ostern gefeiert und unsere Stelle ist auch in dieser Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten bzw. Christi Himmelfahrt. Und deshalb fand ich das einfach eine sehr, sehr gute Stelle für uns heute Morgen. Wir werden uns diese 17 Verse anschauen, wir werden uns 3 Punkte dabei herausarbeiten und zusammen anschauen, was diese Punkte uns in unserem heutigen Leben zu sagen haben und auch wie sie unseren Alltag verändern können. Die Stelle ist ziemlich lang, es sind ja 17 Verse, deshalb habe ich mich entschieden, die Stelle nicht vorzulesen, sondern zusammenzufassen jetzt am Anfang und dann, wenn wir zu den verschiedenen Punkten kommen, jeweils die Verse nochmal vorzulesen, auf die ich mich dann beziehe. In der Bibelstelle in Johannes 21 geht es darum, dass die Jünger sich zusammen treffen und zusammen fischen gehen. Und sie verbringen die ganze Nacht draußen auf dem See und sie können nichts fangen. Und am Morgen kommen sie dann erschöpft zurück ans Ufer und dort sehen sie einen Mann stehen und dieser Mann sagt zu ihnen, werft doch bitte nochmal das Netz auf der anderen Seite des Bootes hinaus. Und die Jünger tun es und in dem Moment, wo sie wieder sehr, sehr viele Fische fangen, merken sie, dass es Jesus ist, der am Ufer auf sie wartet. Und Jesus hat schon Frühstück für die Jünger am Ufer vorbereitet und die Jünger kommen dann zu Jesus und sie haben gemeinsam Frühstück. Und während dieses Frühstücks kommt es zu diesem bekannten Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus ihm 3-mal vergibt, nachdem Petrus ihn ja 3-mal verleugnet hatte. In 3 von 4 Evangelien, genauer gesagt in Lukas, Matthäus und Johannes, lesen wir von diesen Stellen, wie Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung nochmal begegnet, wie er sich nochmal mit ihnen trifft und nochmal mit ihnen Zeit verbringt. Und diese Stelle, die ich gerade eben zusammengefasst habe, ist die letzte dieser Stellen in den Evangelien, bevor Jesus dann in der Apostelgeschichte zurück in den Himmel auffährt. Und diese Stelle finde ich sehr, sehr wichtig. Und als ich mir das durchgelesen habe, ist mir vor allem Vers 2 ins Auge gesprungen. Den möchte ich jetzt einmal vorlesen, weil darauf basiere ich meinen ersten Punkt. Der erste Punkt heißt die Gemeinschaft des Evangeliums. In Vers 2 heißt es, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, und 2 von seinen anderen Jüngern waren zusammen. Punkt. Dieser Satz steht am Anfang dieser Verse ganz für sich alleine da. Dieser Satz ist in sich selbst abgeschlossen und braucht eigentlich keinen Kontext, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Dieser Satz hat eine Aussage in sich selbst. Aber warum ist es besonders? Hier in unserem Text, in dieser Bibelstelle, die ich jetzt zusammengefasst habe, sind unsere Jünger zusammen. Sie treffen sich, weil sie zusammengehalten wurden von etwas, das mehr war als nur Freundschaft. Das mehr war als nur Zeit miteinander zu verbringen. Genau wie das bei uns auch an diesem Ort, hier in diesem Gemeindezentrum ist. Wir sind auch nicht Sonntagmorgen aufgestanden, um hierher zu kommen, um unsere Freunde und Familie wiederzusehen. Das ist ein schöner Nebensatz, aber der Hauptgrund, warum wir hier sind, ist, um von Gott zu hören und Gottes Wort zu erfahren. Genau wie wir hatten die Jünger vor 2000 Jahren Jesus Christus als lebendiges Zentrum. Sie hatten den auferstandenen Christus, der ihnen schon wieder begegnet war. Das, was wir an Ostern feiern, hatten auch schon die Jünger. Und dieser gemeinsame Glaube bringt die Jünger zusammen und hält sie auch in einer Gemeinschaft ganz eng zusammen. Aber wie ist es momentan bei uns? Seit über einem Jahr schon ist die ganze Welt durch Corona ins Wanken gebracht worden. Viele Menschen haben Angst und lassen diese Angst auch ihr Leben beherrschen. Es kommen Fragen auf, wie sieht es mit dem Impfstoff aus? Warum funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorstellen? Was bedeutet das alles für uns als Gemeinde? Wann können wir uns endlich wieder so treffen wie vor einem Jahr? Wann können wir wieder zusammen singen? Wann können wir wieder zusammen Gott anbeten, wie wir es gewohnt sind? Es herrscht sehr viel Unsicherheit und sehr viel Angst in unserem Land und es kommt auch zu Ausschreitungen und zu Randalen. Menschen sind sehr, sehr unzufrieden, aber vor allem, finde ich, sind Menschen sehr, sehr einsam. Wir können unsere Freunde und Familie nur ganz limitiert sehen. Wir können unsere Großeltern fast gar nicht mehr sehen. Wir müssen aufpassen, mit wem wir uns treffen, wie wir das tun. Wir sind isoliert und wir gehen daran immer mehr kaputt. Und deshalb finde ich diesen Text hier so wunderbar zu sehen, denn auch die Jünger gingen durch keine einfache Zeit. Natürlich hatten sie den auferstandenen Jesus wiedergesehen, aber sie wussten auch nicht, wie es weitergehen soll. Und genau da ist es wichtig zu wissen, dass wir jemanden haben, der größer ist als diese ganze Situation. Der größer ist als Corona, der größer ist als alle Ängste, die um uns herum existieren. Dass wir in Christus einen auferstandenen Herrn haben. Und dass wir durch diesen auferstandenen Herrn Geschwister in unserem Glauben haben können, mit denen wir Einheit genießen können und eine Gemeinschaft bilden können. Geschwister, zu denen wir kommen können, um Ängste, Probleme, Nöte und Schwierigkeiten zu teilen, um auch zu wissen, dass wir bei ihnen gut aufgehoben sind. Dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir zusammen mit unseren Geschwistern im Glauben gemeinsam Bibel lesen können. Dass wir gemeinsam reden können, dass wir gemeinsam beten können und auch einfach nur gemeinsam glauben können. Und dieser Text hier, dieser zweite Vers, weist genau darauf hin, dass wir in schwierigen Zeiten eine Einheit mit unseren Geschwistern bilden sollten. Für uns kann das ganz konkret so aussehen, dass wir heute Nachmittag vielleicht jemanden anrufen, den wir schon länger im Gottesdienst nicht mehr gesehen haben. Oder dass wir jemanden anrufen, mit jemandem in Kontakt treten, mit dem wir eigentlich mal wieder ein langes Gespräch führen wollten, ohne dass wir eine Maske vor uns haben und dass wir 2 Meter zwischen uns Abstand halten müssen. Oder es bedeutet auch für uns, dass wir nächsten Sonntag wieder uns dazu entscheiden, aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen, auch wenn es momentan nicht so einfach ist mit diesen ganzen Regeln, aber dass wir trotzdem versuchen, diese Einheit mit unseren Geschwistern auch jeden Sonntagmorgen wieder zu feiern. Ich finde es sehr besonders, wenn wir uns diese Liste von Menschen anschauen, die hier zusammen sind, dann können wir feststellen, dass alle von ihnen den auferstandenen Herrn schon gesehen hatten. Wir haben Petrus, wir haben Jakobus, wir haben Johannes, wir haben Thomas, wir haben Nathanael und noch 2 andere. Und alle von ihnen waren schon dabei, als Jesus sich den Jüngern offenbart hat. Wer würde denn auch nicht mit Menschen zusammen sein wollen, die den auferstandenen Herrn erlebt hatten, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, um Erfahrungen zu teilen, um zu teilen, was diese Erfahrung um Jesus mit ihnen gemacht hat. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 29, also direkt vor unserer Stelle, spricht Jesus zu Thomas und er sagt dort zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Also wir, die den auferstandenen Jesus nicht sehen, aber doch an ihn glauben. wir, die ihn jeden Tag erfahren dürfen, jeden Tag erfahren können, suchen wir Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus jeden Tag erfahren haben. Denn in dieser Gemeinschaft liegt ein ganz, ganz großer Segen, weshalb ich diesen Punkt auch ein bisschen ausbaue. Jeder von uns erlebt Christus auf seine eigene Art und Weise. Schauen wir uns dazu ganz kurz die Begegnungen von Jesus in den Evangelien mit seinen Jüngern an. Wir haben Maria Magdalena, die Jesus nicht anfassen soll. Thomas wiederum soll Jesus unbedingt anfassen, dass er glaubt. Die Emmaus-Jünger in Lukas 24 erkennen Jesus daran, wie er mit ihnen redet und wie er das Brot bricht. In Lukas 24 dann später zeigt sich Jesus seinen Jüngern und die Jünger, ihnen zeigt er seine Wunden an den Händen und er isst mit ihnen zusammen. Wir sehen, Jesus offenbart sich in der Bibel selbst, in diesen Begegnungen mit den Jüngern, verschiedenen Menschen auf eine verschiedene Art und Weise. Weil wir Menschen unterschiedlich geschaffen sind und wir auch unterschiedlich stark von verschiedenen Dingen beeinflusst werden. Ihr kennt es bestimmt auch in eurer Gemeinde. Manche von euch erfahren Gott, erfahren Jesus besonders stark im Gebet. Andere von euch erfahren Gott besonders stark in der Anbetung und durch Lieder. Andere von euch erfahren Jesus, wenn sie draußen durch die Natur gehen und sehen, was für eine wunderbare Schöpfung Gott uns geschenkt hat. Ich könnte jetzt weitergehen und weitergehen. Aber Jesus begegnet jedem von uns in einer Art und Weise, wie wir es am meisten brauchen. Diese christliche Gemeinschaft, von der ich die ganze Zeit rede, drückt sich wie folgt aus. Du lernst Jesus immer besser kennen durch andere Christen. Und du lernst andere Christen gleichzeitig immer besser kennen durch Jesus. Ich möchte dazu zum Abschluss dieses Punktes ein Zitat von C.S. Lewis vorlesen. Das ist der Autor, der die Narnia-Bücher zum Beispiel geschrieben hat. Und in einem seiner Bücher schreibt er Folgendes. Da heißt es, in jedem meiner Freunde ist etwas, das nur ein anderer Freund deutlich hervorbringt. Jetzt, da Ronald gestorben ist, werde ich nie wieder die Reaktion von Charles sehen, wenn Ronald einer seiner Witze macht. Und auch wenn ich jetzt eigentlich mehr von Charles haben sollte, dadurch, dass Ronald nicht mehr bei uns ist, habe ich auch weniger von Charles. Unsere Freundschaft symbolisiert einen engen Zusammenhang zum Himmel. Denn jede Seele singt Gott ein Loblied in ihrer bzw. seiner eigenen Art und Weise. Was C.S. Lewis hier so wunderbar ausdrückt, ist, dass jede Seele den gleichen heiligen Gott in einem eigenen Licht sieht. Und wir lernen Gott immer mehr kennen, wenn wir anfangen zu sehen, wie dann unsere Geschwister im Glauben Gott sehen, wie sie Gott wahrnehmen, wie sie Gott anbeten. Und das ist die Gemeinschaft des Evangeliums. Das ist die Gemeinschaft des Evangeliums, die wir immer wieder brauchen. Denn unser gemeinsamer Glaube erschafft diese Einheit. Und diese Einheit hilft uns dann wiederum, in unserem eigenen Glauben zu wachsen und Jesus immer besser kennenzulernen. Für den zweiten Punkt meiner Predigt möchte ich einmal Hebräer 4, Vers 16 vorlesen. Da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der zweite Punkt meiner Predigt heißt die Freimütigkeit des Evangeliums. Was unserem Text besonders auffällig ist, ist die Gleichheit zu dem Text aus Lukas 5, der gerade vorgelesen wurde. In beiden Stellen versucht Petrus mit ein paar Leuten Fische zu fangen, und zwar die ganze Nacht. Und es funktioniert nicht, sondern es funktioniert erst, nachdem Jesus ihnen sagt, dass sie ihr Netz nochmal auf der anderen Seite des Bootes auswerfen sollen. Wenn man sich die Stellen genauer betrachtet, sehen wir, dass es die gleiche Situation ist. Wir haben das gleiche Problem, dass sie keine Fische fangen können. Wir haben die gleiche Anweisung von Jesus, das Netz nochmal auszuwerfen. Und wir haben das gleiche Resultat, denn in beiden Stellen werden die Boote mit Fischen überhäuft. Sie gehen fast unter, weil es so viele Fische sind. Und doch gibt es einen kleinen Unterschied zu den beiden Situationen. In Lukas 5, ich lese es nochmal vor, sieht Petrus, was passiert ist. Und in Vers 8 sagt er zu Jesus, er fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Geh bitte weg von mir, du zeigst mir meine Schwächen, du zeigst mir, wo ich versage. Du machst mich, dass ich mich verletzlich fühle, dass ich schwach wirke. Du zeigst mir, dass ich sündig bin. Aber dann, in Johannes 21, Vers 7 heißt es, als Simon Petrus nun hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberkleid um, denn er war nackt, und er warf sich in den See. Petrus schmeißt sich in die Wellen, er schwimmt so schnell wie möglich es für ihn möglich ist, zu dem Ufer, wo Jesus ist, um bei Christus zu sein, so nah und so schnell wie möglich bei Christus zu sein. Das ist die Freimütigkeit des Evangeliums. Wie gesagt, gleiche Situation, doch einmal will Petrus so weit wie möglich weg sein von Jesus, wie es nur geht. Er schickt ihn weg und das andere Mal will er so schnell wie möglich bei Jesus sein, wie es für ihn nur geht. Wir sehen, dass etwas mit Petrus passiert ist in dieser Zeit mit Jesus. Und wir können zwei Dinge aus diesem Text lernen. Das erste ist, dass wenn ein Mensch jemals erfährt, wer Jesus ist und was Jesus auf dieser Welt getan hat bzw. tun kann, dann wird dieser Mensch eine extreme Reaktion haben. In keiner der beiden Situationen ist Petrus gelassen über das, was passiert ist. In Lukas 5 haben wir die eine extreme Reaktion, den Versuch Christus abzuweisen, den Versuch Christus wegzuschicken, so weit wie möglich von ihm wegzukommen, wie es nur geht. Ich glaube, das ist die Reaktion, die in unserer Welt sehr, sehr verbreitet ist. Die Flucht vor dem einzig wahren Gott. Und die andere Reaktion, die ein Mensch haben kann, ist die, die wir hier in Johannes 21 sehen können. Petrus schwimmt, er sprintet, er kämpft sich durch die Wellen, um so schnell wie möglich bei Christus zu sein, wie es nur geht. Denn Petrus hatte in dieser Zeit mit Jesus verstanden, was wir immer wieder lernen müssen. Und zwar, dass der entscheidende Faktor bei unserer Beziehung mit Gott nicht unsere Vergangenheit, nicht unsere Taten sind, sondern die Vergangenheit und die Taten von Jesus Christus. Das, was er am Kreuz getan hat, das, was wir letzte Woche gefeiert haben, das ist der entscheidende Punkt in unserer Beziehung zum Vater. Denn wenn wir unsere Identität auf unsere eigenen Taten aufbauen, wenn wir unsere Identität auf unsere eigenen Gedanken bilden und von uns denken, dass wir eigentlich gar nicht so schlechte Menschen sind, dann kann jedes Auftreten von Sünde, Problemen, Ängsten, Zweifeln in unserem Leben ganz schnell dazu führen, dass wir uns fühlen, als hätten wir versagt. Wir wollen nichts mit der Person zu tun haben, die uns auf unsere Fehler hinweist, und wir sagen zu dieser Person, geh weg von mir. Aber wenn unsere Identität auf Christus und auf das aufgebaut ist, was Jesus für uns getan hat, wenn wir verstehen, dass Christus kam, um zu retten, um Liebe zu geben, dann passiert genau der Gegensatz zu Lukas 5 und es passiert das, was Petrus im Johannes 21 macht. Anstatt uns zu verstecken, anstatt die ganze Welt zu verbannen, werden wir auf Christus zulaufen. Wir werden sehen, was Christus getan hat, dass er aus Liebe gestorben ist für uns. Das Wissen über die Sünde in unserem Leben sollte dazu führen, dass wir die Gegenwart von Christus mehr suchen, als sie zu meiden. Denn daran erkennen wir, wie unsere Beziehung zu Gott denn wirklich ist. Suchen wir ihn in unserer Schwachheit, suchen wir ihn, wenn Probleme auftreten, oder sagen wir in diesen Momenten, geh doch einfach weg von mir, ich will das für mich selbst lösen. Suchen wir ihn momentan, wo wir alle irgendwie schon ein bisschen unzufrieden sind. Wenn das Homeschooling mit den Kids einfach nicht so läuft, wie es funktioniert. Wenn alles nur chaotisch ist, wenn das Homeoffice einfach nicht so läuft, weil die ganze Zeit die Internetleitung nicht funktioniert, weil ich die ganze Zeit Anrufe bekomme und ich einfach nur von allem abgelenkt werde, anstatt mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Suchen wir ihn, wenn wir unsere Enkelkinder schon wieder für einen anderen Monat nicht sehen dürfen. Suchen wir ihn, wenn wir das Gefühl haben, dass momentan alles einfach nur noch nervt. Denn das ist die Freimütigkeit des Evangeliums. Christus lädt uns ein, genau so zu kommen, wie wir uns fühlen. Mit all dem Frust, mit all der Angst, mit all den Schwierigkeiten und mit all den blanken Nerven, die momentan immer wieder auftreten. Egal was es ist, er lädt uns ein, dass wir so wie auch Petrus in die Wellen stürzen, um zu ihm zu schwimmen, um bei ihm zu sein. Er lädt uns ein zu sagen, Christus, mir fehlt es an Heiligkeit, mir fehlt es an all so vielen Sachen, ich habe so viele Probleme. Kleide mich doch bitte in deine Heiligkeit. Gib mir doch bitte deine Heiligkeit, Herr. Wir können diesen Satz sagen aufgrund des dritten Punktes dieser Predigt. Den letzten Punkt habe ich die Vergebung des Evangeliums genannt. Ich möchte dazu einmal die Verse vorlesen, 15 bis 17. Da heißt es: Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So sprach Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wieder aber sprach er zum zweiten Mal zu ihm und sagte: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So spricht Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und er sprach zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte und zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Diese Stelle haben wir bestimmt schon oft in Gemeinden gehört. Und es ist eine Stelle, die auch sehr, sehr wichtig ist, weil Jesus hier Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, dreimal wieder vergibt. Und doch finde ich an dieser Stelle etwas ganz, ganz Besonderes. Ich finde sehr, sehr auffällig, dass Jesus die Sünde von Petrus in diesen Versen überhaupt nicht anspricht. Er sieht Petrus, aber er stellt ihm nicht die Frage, ob er jemals wieder lügen wird, ob er jemals wieder Jesus verleugnen wird, sondern er schaut auf die Sünde unter der Sünde in Petrus' Leben. Er fragt Petrus vielmehr, ob er endlich erkannt hat, dass er Christus lieb hat. Lass mich das ein bisschen ausführen. Wir kennen das vielleicht auch in unserem Leben. Wenn wir eine Sünde begehen und zum Beispiel lügen wir jemanden an, und dann fliegt diese Lüge nach 3 Monaten auf und wir werden dafür bestraft und wir bereuen die Lüge und wir versprechen dann, dass wir nicht mehr lügen werden. Dann müssen auch wir uns die Frage stellen, ob wir wirklich bereut haben oder ob wir nur traurig darüber sind, dass unsere Lüge aufgeflogen ist und dass es Konsequenzen dafür gibt, was wir vor vielleicht 3 Monaten getan haben. Denn Jesus wird auch zu uns kommen und wird uns fragen: Warum hast du gelogen? Warum hast du betrogen? Warum hast du dies getan? Und die Antwort, die wir uns oftmals nicht einstehen wollen, ist, dass es noch einen anderen Jesus in unserem Leben gab, dem wir in diesen Momenten die Kontrolle geben. Seht ihr, in unserem Leben, wenn wir sündigen, gibt es eine Sünde unter der Sünde. Wir können das an Petrus sehr, sehr gut feststellen. Denn als Petrus versprach, dass er Jesus nicht mehr verleugnen würde, dann sieht man seine Liebe zum Teamgeist, dann sieht man seine Liebe zur Selbstdarstellung und seine Liebe zu seinem eigenen Stolz und zu seinem Vertrauen in sich selbst. Jesus, wenn du gefangen genommen wirst, niemals würde ich von dir weichen. Und Jesus spricht an diesem Feuer zu Petrus und sagt auch zu uns: Was ist der wirkliche Grund, warum du betrogen hast, warum du gesündigt hast? Wen liebst du mehr? Liebst du deinen eigenen Stolz mehr oder liebst du mich mehr? Wem folgst du nach? Und Petrus sieht hier seinen Fehler und er vertraut in diesem Moment auf die Liebe und auf die Vergebung Christi, anstatt endlich auf sich selbst zu vertrauen. Denn bevor die Kreuzigung stattfand, war Petrus ein sehr, sehr stolzer Mann. Er dachte viel, er sagte auch immer, was er dachte, und er dachte von sich, dass er keinen Fehler machen könne. Und es gibt viele Stellen in den Evangelien, wo wir von diesem Stolz lesen können. Er gibt Versprechen und er denkt, er kann sie halten, egal was auf ihn zukommt. Und doch sehen wir in den Evangelien, wie nachdem Petrus Jesus 3-mal verleugnet hat, wie sich Jesus zu ihm umdreht, um ihm ins Gesicht zu schauen. Dieser Moment, dieser Tag nach Christi Kreuzigung, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in Petrus abging, was in Petrus in seinem Inneren los war. Wer würde diesem Petrus denn jetzt noch nachfolgen wollen, wo er doch der Fels der Gemeinde sein sollte, wo er doch wirklich erkannt hatte, wer Jesus ist, um dann doch so tief zu fallen? Petrus dachte von sich selbst, er würde von allen am besten abschneiden, und doch schnitt er irgendwie am schlechtesten ab. Aber das Evangelium ist ein Evangelium der Vergebung. Und Jesus kommt zu Petrus und er vergibt ihm, so wie er auch uns vergibt, so wie er auch uns sein Mitgefühl zeigt. Jesus kommt in diesem Text zu Petrus und er setzt ihn wieder ein als Fels der Gemeinde. Er setzt ihn wieder ein auf diese Position, die er dachte, die er verloren hätte. Und er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Petrus, dir ist vergeben, du darfst neu anfangen, du darfst es nochmal probieren, weide meine Schafe. Ein Evangelium der Vergebung. Wenn wir um Vergebung bitten und wenn wir unsere Schuld eingestehen, dann werden wir aus dieser Erfahrung wachsen. Dann werden wir stärker zurückkehren, als wir es davor waren. Denn was Jesus hier zu Petrus spricht, was er auch zu uns spricht, ist, er sagt, ich kann dich groß machen, nicht weil du der Stärkste, Tollste, Schnellste, Beste, Genialste bist, weil darauf kommt es mit dem Königreich Gottes nicht an. Jesus sagt, ich kann dich groß machen, weil du deine Schuld eingestehst und weil du um Vergebung suchst. Weil du demütig bist und weißt, dass es ohne Jesus nicht geht. Darauf kommt es an. Wie ist es bei uns? Wollen wir mit Jesus zusammen frühstücken? Wollen wir diese Intimität mit Jesus erlangen, die Petrus hier in diesem Moment erhalten hat? Um dies zu haben, brauchen wir die Gemeinschaft des Evangeliums. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, um zu wachsen, um Jesus neu kennenzulernen, um Jesus besser kennenzulernen durch andere Menschen, aber auch gleichzeitig uns selbst und unsere eigene Sünde in unserem Leben besser zu erkennen. Wir brauchen zweitens die Freimütigkeit des Evangeliums, um so nahe bei Christus zu sein, wie wir es nur können, und das egal, was die Umstände sind, dass wir ihn suchen und dass wir bei ihm sein wollen. Und wir brauchen die Vergebung des Evangeliums, um Experten darin zu werden, wie man um Vergebung bittet, um die Sünde unter der Sünde im eigenen Leben zu entfernen. Wie können wir es schaffen, diese Punkte zu befolgen? Nur durch Jesus, nur durch seine Kraft, Liebe und Vergebung, nur durch das, was er an Ostern für uns getan hat. Er hält uns seine Hand hin und er lädt uns ein, in diese Gemeinschaft mit ihm einzutreten. Jeden Tag von erneut. Das bedeutet für uns ganz konkret, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wo es in unserem Leben Dinge gibt, die den Platz von Jesus eingenommen haben. Wo gibt es Dinge in unserem Leben, die Jesus ersetzt haben? Wo ist die Sünde unter der Sünde in unserem Leben? Und ich fordere uns heute dazu alle heraus, uns Zeit zu nehmen, um im Gebet genau diese Frage zu stellen. Herr, wo sind die Dinge in meinem Leben, die deinen Platz einnehmen? Wo sind die Dinge, die mir zu wichtig sind? Wo nehme ich mich vielleicht auch selbst zu wichtig? Wo sind die Sünden unter der Sünde, die du aus meinem Leben ausgraben möchtest? Gott nahm Mose mit all seinen Fehlern und machte ihn zu einem großen Propheten. Gott nahm Thomas, einen Zweifler, und machte ihn zu einem starken Bekenner des Glaubens. Er nahm Petrus, der impulsiv handelte, und machte ihn letztlich doch zum Felsen der Gemeinde. Was kann er mit uns machen, wenn wir die Kraft des Evangeliums suchen? Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, hab du Dank dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, um uns zu vergeben, dass wir vor den Vater treten dürfen, Herr. Danke, dass du auferstanden bist und die Sünde und den Tod besiegt hast, damit wir leben dürfen, Herr. Vater, zeig uns, wie wir aus der Kraft des Evangeliums schöpfen können, wie wir in Gemeinschaft mit anderen Christen lernen können, wer du bist und was du für uns getan hast, Herr. Herr, schenke uns deine Freimütigkeit, dass wir zu dir treten, egal was für eine Situation um uns herrscht, sondern dass wir dich suchen, auch in unserer Schwachheit, Herr. Herr, zeig uns, wie du uns vergibst, dass wir die Sünde unter der Sünde in unserem Leben entfernen dürfen, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade und wir brauchen deine Liebe jeden Tag, Herr. Sei du bei uns und gib uns deine Kraft. In Jesu Namen. Amen.